1.
Julia.
Ja, ich.
Unser gewohnter Einstieg.
Unser gewohnter Einstieg, genau. Genau. Ich bin heute wieder bei dir in deinem Institut und freue mich sehr auf unsere nächste Podcast-Folge des Podcasts Chancen der Zuversicht. Und jetzt hatte ich einfach mal ein Thema reingeworfen, worüber wir heute sprechen könnten. Und das muss ich jetzt einfach mal erzählen, weil die Reaktion gibt es jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Ich habe gesagt, wir sprechen heute über Stress und dann hat Heinz mit "Oh Gott" geantwortet. Das nimmst du mir jetzt hoffentlich nicht übel.
Ja, ja, nee, weil, ja. Ja, weil das natürlich bei mir Stress auslöst. Ja, ja klar.
Ja, das ist doch ganz passend. Dann finde ich ja jetzt schon sehr interessant, wenn allein der Begriff Stress auslöst.
Ja, ja klar.
Genau. Ja, ich dachte, das wär doch ein schönes Thema. Ich glaube, das beschäftigt jeden von uns, Stress.
Mhm.
Wie gehe ich mit Stress um? Wie kann ich meinen Stress minimieren? Ist Stress überhaupt was Negatives immer? Das wäre ja auch eine Frage, die wir uns stellen könnten. Mhm. Und um vielleicht den Einstieg zu machen, glaube ich, ist vielleicht ganz sinnvoll zu diskutieren, was ist Stress eigentlich? Und wie empfindet man Stress oder was geht damit einher?
Ja, deswegen macht mir das Thema auch Stress, weil es zum Thema Stress ungefähr so viele Definitionen wie Autoren gibt.
Mhm.
Erfunden hat den Begriff ein Autor namens Selye, der damals in den 1960er oder 50er Jahren auch differenzieren wollte zwischen Eustress und Dysstress, also so mit der Idee, dass es eine Form von Anspannung gibt, die uns offensichtlich nichts schadet. Das Konzept ist heute umstritten. Die Diskussion ist auf der wissenschaftlichen Seite aus meiner bescheidenen Sicht sehr, sehr kompliziert geworden. Mhm. Aber in diesem Dschungel gibt es schon ein paar, glaube ich, Schneisen, die man da durchschlagen kann. Was man zum Beispiel sagen kann, ist, dass Stress vermutlich nicht durch die Arbeitsmenge entsteht.
Mhm.
Was man ja normalerweise glaubt. Also ich habe viel Stress, weil ich so viel zu tun habe.
Ja.
Es scheint eher so zu sein, dass die Unterschiedlichkeit von Erwartungen, die ich balancieren muss, den Stress ausmachen. Also nehmen wir mal den Unternehmenskontext, wo mein Chef dieses will, aber ich weiß genau, der Chef, der über dem sitzt, will eigentlich was anderes und meine Nachbarabteilung erwartet jenes und meine Mitarbeiter dieses und dann habe ich zu Hause noch eine Familie, die erwarten natürlich auch was und dann gibt es noch den, der ganz massiv Erwartungen hat, das bin ich selber. Ich habe vielleicht noch die Erwartung, dass ich die ganzen Bälle in der Luft halten muss, die mir da jetzt angeboten werden. Und einige der Stresskonzepte zeigen, dass die Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Erwartungen, das ist, womit wir Menschen relativ schlecht zurechtkommen.
Mhm.
Also das ist mal eine Schneise in den Dschungel.
Ja, finde ich interessant. Und das heißt, der zeitliche Faktor spielt ja auch eine große Rolle, weil ich habe einfach mal selbst reflektiert, wann empfinde ich, also bleiben jetzt mal beim beruflichen Kontext, wann empfinde ich Stress? Und es ist oft gar nicht das Gefühl, oh, das schaffe ich jetzt nicht, weil ich nicht die Fähigkeiten dazu habe, sondern bei mir kommt ganz oft der zeitliche Faktor mit rein, das schaffe ich in der Zeit, die mir zur Verfügung steht, nicht?
Mhm. Genau, als eine der Erwartungen, weil diese Erwartungsträger um dich rum immer auch noch eine zeitliche Perspektive wahrscheinlich mitkommunizieren.
Mhm.
Also nehmen wir mal das Beispiel der Familie, also wo die, um mal im Klischee zu bleiben, die Frau, die zu Hause ist, sagt, also aber zum Abendessen solltest du zu Hause sein.
Mhm.
Damit kommuniziert sie ja auch eine zeitliche Perspektive.
Mhm.
So, oder du solltest wenigstens die Kinder ins Bett bringen oder auch mal 3 Wochen Urlaub machen. Also diese Rahmenbedingungen spielen schon auch eine Rolle, aber es ist meistens weniger die Idee, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht, sondern schaffe ich diese vielen Erwartungen im vorgegebenen Zeitrahmen zu erfüllen. Das ist mit Sicherheit eine ein stressauslösender Kontext.
Dennoch schaffen es ja doch viele Menschen, mit Stress gut umzugehen. Und es wäre wahrscheinlich auch gar nicht sinnvoll zu sagen, so, wir wollen gar keinen Stress mehr haben, weil Stress gehört dazu. Du hast das umstrittene Konzept am Anfang schon mal angesprochen. Ich habe auch mal gelesen, positiven Stress gibt es gar nicht so richtig, weil Stress wirkt sich immer sehr ähnlich auf den Körper aus. Das fand ich auch interessant, weil viele sagen, ach, das ist jetzt positiver Stress, das ist nicht so schlimm.
Ja.
Das, wenn ich das richtig weiß, hat oft trotzdem die gleiche Wirkung oder eine ähnliche Wirkung auf den Körper. Und was glaubst du, was machen Menschen richtig, die gut mit Stress umgehen können?
Vielleicht nochmal einen Schritt vorher. Also diese physiologischen Komponenten, die du ansprichst, die sind ja in unserer Biologie mit angelegt. So. Und Adrenalin, um mal das erste der Hormone zu nennen, schießt ja bei verschiedensten Situationen ein, egal ob du jetzt ein Mitarbeitergespräch hast oder Achterbahn fährst. Also der Körper unterscheidet es gar nicht so stark. Und das hatten wir auch schon mal beim Thema Angst, dass das ja Emotionen sind, die über die physiologische Kette Energie bereitstellen. Das ist ja eigentlich auch die Idee von Adrenalin. Und gefährlicher wird es dann, wenn wir das zweite Hormon noch dazu nehmen, das Cortisol. Also Cortisol ist, wenn man so will, die zweite Reaktion, physiologische Reaktion auf Stress. Auch da geht es darum, den Körper in einem Alarmzustand zu halten. Aber Cortisol ist wie das Cortison, was ja auch ähnlich ist von der chemischen Zusammensetzung, auf Dauer dann gefährlich. Und das bedeutet, also wenn man viele Adrenalin-Episoden hintereinander hat, steigt der Cortisolspiegel und Cortisol schwemmt deutlich langsamer aus, als das Adrenalin das tut. Das heißt also, wenn wir mal Stress haben, mal aufgeregt sind, mal vielleicht Panik haben, dann ist das relativ unbedrohlich, auch wenn es im Moment extrem unangenehm ist. Aber wenn sich Tag für Tag für Tag für Tag Stresssituationen wiederholen, dann wird es auch physiologisch gefährlicher. Also das nochmal vielleicht, jetzt habe ich deine Frage nicht beantwortet, aber um nochmal die Definition des Stresses von der physiologischen Seite her uns anzugucken.
Sollen wir mal ganz kurz da bleiben? Und zwar... Cortisol, das ist ja ein Hormon, was du gerade beschreibst, was vielleicht einige Zuhörer auch kennen. Und die Frage ist jetzt an der Stelle, wie kann man Cortisol reduzieren? Und ich habe mal gehört oder gelesen, dass Sport beispielsweise oder Bewegung eine gute Möglichkeit ist, um Cortisol zu reduzieren. Wäre das was du empfehlen würdest?
Ja, da ist natürlich noch ein Trick dabei.
Ja.
Also da ist der Trick dabei, dass du eine Grenze setzt und dir Zeit für Sport nimmst. Also das gehört ja auch noch mit dazu. Also vielleicht würde ein interessanter Kinobesuch die ähnliche Wirkung haben, aber das Grundprinzip, dass wir, und da bin ich jetzt bei deiner Frage vorhin, dass wir irgendwo lernen müssen, Grenzen zu setzen, das gilt auf jeden Fall. Und diese Grenzen sind oft schwer zu setzen, weil wir ja gerade als Mitarbeiter in einem hierarchischen Umfeld leben, wo es verdammt schwierig ist zu sagen, nee, das Projekt lehne ich ab. So. Wir wissen aber aus der Stressforschung, dass der erste Schritt, um mit Stress oder dann mit seiner noch gefährlicheren Folge, dem Burnout, fertig zu werden, die klare Grenzsetzung ist. So. Und diese Grenzsetzung kann Sport heißen, die kann Fitnessstudio heißen, die kann heißen, jeden Mittwochabend gehe ich mit meiner Frau zum Essen oder mit meinem Mann, jeden Samstagvormittag lasse ich den Laptop zu, weil wir eben feststellen mussten, dass sich das gerade das Arbeitsleben immer weiter hineinfrisst in das Privatleben und die Smartphones als elektronische Fußfesseln sind hier aus meiner Sicht noch viel gefährlicher, als wir das momentan glauben, weil sie die Grenzen aufweichen. Und Stressreduktion heißt in erster, also in nicht, da gibt es viele Ansätze, aber eine Linie heißt auf jeden Fall wieder Grenzen setzen lernen. Es gab ja Versuche von Unternehmen, ein E-Mail-Verbot über Wochenende, das Wochenende zu machen. So einige schlaue Mitarbeiter umgehen das natürlich dann irgendwie über private E-Mail-Accounts und so. Aber das halte ich für eine sehr bedenkliche Idee. Also auch in der Bibel heißt es ja, am siebten Tage sollst du ruhen. Und nehmen wir mal das, unabhängig jetzt vom Glauben als Metapher, die schon eine sehr, sehr hohe Vernunft hat. Die Siesta in Spanien. Also wir haben in vielen Kulturen diese Grenzsetzungen als anthropologisches Erbe mit dabei und glauben jetzt, dass wir das in unserer Leistungsgesellschaft plötzlich ignorieren können. Also um das mal in einen großen Kontext zu setzen. Und das halte ich für sehr gefährlich.
Ja, da würden für mich zwei Komponenten dazugehören, das umsetzen zu können, was du gerade beschrieben hast. Mut, das auch machen zu können, ja, also da vielleicht auch gegen die Erwartungen zu handeln. Nicht komplett, aber einfach für sich selbst Grenzen zu setzen. Und das andere ist natürlich Disziplin, das auch umzusetzen. Das ganz diszipliniert.
Also Mut und Disziplin sind zwei sehr, sehr wichtige Variablen. Und jetzt werden viele Hörer vielleicht sagen, naja, ihr tut euch da leicht. Ich kann doch nicht einfach zu meinem Chef gehen und sagen, ich lehne dieses Projekt ab. Das ist für mich vollkommen nachvollziehbar, weil ich ja seit 30 Jahren in Unternehmen auch arbeite und ich weiß auch, wie groß der Druck da ist. Und trotzdem muss man sich, glaube ich, zwei Fragen stellen. Also erstens geht es vielleicht doch, dass ich das in einer Art und Weise artikuliere, dass ich Gehör finde. Vielleicht finde ich ja noch einen zweiten, der mich unterstützt oder vielleicht einen dritten. Und zweitens, was sind die Kosten einer möglichen Krankheit, die ich mir damit einfange? Also ich glaube, die Krankenkassen rechnen bei Burnout mit einem Ausfall von 2 Jahren, bis man wieder auf der Leistungsfähigkeit ist, auf der man vorher war. Also ich glaube, also wenn man davon ausgeht, dass wir nur ein Leben haben, und dafür spricht einiges, auch philosophisch, dann ist es schon die Frage, wie gehe ich mit mir selbst um?
Ja, ich habe da ein super interessantes oder eine super interessante Erfahrung aus meinem privaten Umfeld sozusagen, die mir bei diesem Thema auch ja ein Stück weit die Augen geöffnet hat. Und zwar, ich hatte das ja schon mal angesprochen, dass ich eine leidenschaftliche Reiterin bin und ich hatte kein eigenes Pferd zu meinem Berufseinstieg. Es hat sich einfach nicht ergeben und irgendwann ein paar Jahre in der Arbeit war ich in der Zeit in der internen Beratung, so heißt das, also eine Abteilung, die mit einer Unternehmensberatung zu vergleichen ist, in der in der Regel sehr viel und sehr intensiv gearbeitet wird. Und ich hatte wieder diesen Gedanken, ich habe mir doch schon immer ein eigenes Pferd wieder gewünscht und habe aber ganz lange kein Pferd gekauft, weil ich Angst hatte, dass ich dann einfach weniger Zeit zu arbeiten habe, weil es ist ja eine Verpflichtung. Ich muss dann jeden Abend oder jeden Morgen dahin und es versorgen und dann unflexibel bin mit Dienstreisen und. Ja, also gab es viele, ich glaube, das ist auch ein philosophischer Begriff, gute Gründe, um es nicht zu tun. Und im Endeffekt habe ich es dennoch gemacht und hatte dann dieses Pferd. Und das war sehr augenöffnend für mich, weil auf einmal hatte ich eine zusätzliche Aufgabe. Ich musste oft früher von der Arbeit, aus der Arbeit rausgehen, aus dem Büro rausgehen. Das kennen ja auch viele, die dann ihre Kinder abholen oder andere Verpflichtungen haben. Und war aber trotzdem viel leistungsfähiger, obwohl ich weniger Zeit im Büro war. Und zwar, weil ich etwas für mich gefunden hatte, wo ich diesen Stress abbauen konnte, wieder Energie gewonnen habe und Ja, also im Endeffekt muss ich sagen, hat sich das sehr gelohnt, weil ich hatte dann sozusagen beides, meinen Job, den ich mochte, und mein Hobby wieder, dass ich es intensiv machen konnte. Und das eine hat von dem anderen profitiert. Und das fand ich für mich persönlich sehr, sehr bereichernd und eine gute und lehrreiche Situation.
Da ist eigentlich fast alles drin, was man über Stress sagen kann. Also du hast eine Grenze gesetzt. Du hast dich mit der Tatsache vertraut gemacht, dass das Gehirn sowieso nicht viel länger als 6 bis 8 Stunden leistungsfähig ist. Wahrscheinlich noch weniger. Mhm. Also insofern ist viel Arbeiten ein ziemlicher Unsinn, weil die Leistungsfähigkeit dann einfach nachlässt. Ja. Und das halte ich für einen wichtigen Punkt. Also gut, dass wir da nochmal drauf kommen. Ich muss ein ganz kleines bisschen ausholen. Also unser Gehirn versteht interessanterweise Negationen nicht. Mhm. Also wenn ich zu dir sage, achte mal nicht drauf, wie sich die Sitzfläche anfühlt, auf der du gerade sitzt.
Jetzt gehe ich gerade durch, wie sich die Sitzfläche anfühlt.
So. Also, obwohl ich doch nicht gesagt habe. Ja. Und deswegen sind alle Selbstinstruktionen, wie man das in der Psychologie nennt, du solltest weniger arbeiten, du solltest es nicht machen, du solltest jenes nicht machen, die liefern sozusagen die falsche Suggestion. Also das Gehirn versteht nur arbeiten und versteht nicht weniger arbeiten. Deswegen ist in solchen Situationen, wie die eine ist, die du gerade beschrieben hast, die Frage andersrum zu stellen, was will ich mehr machen? Also nicht, was will ich weniger machen?
Ja.
Da fährst du wahrscheinlich psychologisch immer wieder in den Tunnel, sondern was will ich mehr machen? Mhm. Also was will ich mit, also viele meiner Coaching-Klientinnen und Klienten sind ja Mütter oder Väter. Ich will mehr Zeit für meine Kinder haben. Mhm. Ich möchte mehr lesen. Ich möchte mich mehr meinen Hobbys widmen. Ich möchte mehr schwimmen gehen, weil ich das früher viel gemacht habe. Und Stephen Covey haben wir da ein sehr intelligentes Buch zu verdanken, der so die Metapher geboren hat oder erfunden hat, Kompass statt Uhr. Mhm. Also wo soll es denn hingehen und nicht wie spät ist es denn gerade. Und der hat ja so in seinem Werk, der Weg zum Wesentlichen heißt es, tatsächlich vorgeschlagen, dass man sich auch private, persönliche Grenzziehungen in den Kalender schreibt, wie andere Termine auch. Das kommt einem zunächst mal ein bisschen blöd vor. Aber wenn einmal drin steht, Mittwoch 16.30 Uhr schwimmen oder Freitag 17 Uhr Pferd, dann lernst du viel besser, die Grenzen zu ziehen, weil du damit das, was will ich mehr machen, in dein Gehirn kriegst. Mhm. Und das weniger machen ist die falsche Suggestion. Das ist so wie die Sitzfläche, auf die du nicht achten sollst. Mhm. Und damit fängt Grenzziehung an. Und was sehr hilfreich ist, was uns sehr dabei hilft, aber das habe ich jetzt gerade schon durch dieses Kalendermodell auch beschrieben, das sind Rituale. Mhm. Also wenn man wirklich sagt, jeden Mittwochabend gehe ich ins Kino oder jeden Freitagnachmittag gehe ich mit meinen Kindern schwimmen. Mhm. Und auf dieses Mehr zu fokussieren, ist eine der ganz großen Möglichkeiten, sich die eigene Grenzziehung zu erleichtern.
Ja, finde ich gut. Also ist für mich sehr nachvollziehbar. Auch da wieder die Idee der Disziplin oder die Relevanz der Disziplin, das auch zu tun. Ich glaube, da hilft es tatsächlich auch, sich vielleicht, wenn man da nicht ganz diszipliniert ist, sich vielleicht auch zu verabreden, wie du schon beschrieben hast. Dass es Überwindung kostet, das auch zu verschieben oder dass es gar nicht geht, es zu verschieben.
Ja. Chor, vielleicht, Orchester, genau, solche Dinge. Ja. Da musst du zur Probe gehen, wenn du noch mitspielen willst.
Genau, oder vielleicht für die Übergangszeit, bis es zu einem Ritual geworden ist. Ja, also vielleicht sich selbst da so ein bisschen austricksen. Und was ich da auch wichtig finde, und es gehört wahrscheinlich auch dazu, die Zeit, also wenn ich ein Ende des Tages für mich ziehe, ich mache das tatsächlich, also ich druck mir ganz oft so meinen Tagesablauf einmal aus, ganz analog und altmodisch und ziehe eine Linie da, wo ich aufhören will, klappt natürlich nicht immer, aber tatsächlich meistens, dass die Zeit bis zu diesem Ende sinnvoll genutzt wird. Das wäre für mich auch ein Punkt.
Absolut. Also wir sind ja, wie gesagt, hochgradig leistungsfähig in relativ kurzer Zeit, aber eben nicht über 10 Stunden hin. Und wenn du mal anschaust, welche Arbeitsmenge wir bewältigen am Tag vor dem Urlaub, zum Beispiel, dann siehst du, was wir eigentlich schaffen können. Und da gehen wir dann um 17 Uhr raus, weil wir wissen, wir müssen die Koffer noch packen. Also diese Disziplinierung findet, wie du sagst, auch über die Zeitorientierung statt, weil Menschen zeitorientiert funktionieren. Wenn ich weiß, ich habe nur bis 17 Uhr Zeit oder ich will um 17 Uhr fertig sein, dann ist das eine komplett andere Einstellung, als wenn ich sage, ich schaue mal, wie lange ich heute Abend noch brauche. Und das macht sehr viel aus. Und ich hab eine Idee, Julia, dass wir das Thema Stress nochmal aufnehmen, weil deswegen hat mir das ja Stress gemacht, weil es auch da wirklich ganz, ganz viele Dinge dazu zu sagen gibt. Also wie wirkt Denken auf Stress? Was haben denn die Leute zu sagen, die uns mit Meditationsideen versorgen? Welche Entspannungsmöglichkeiten gibt's? Und ich glaube, das würde in einem Podcast einfach zu viel sein. Also wir haben jetzt mal das Thema Stress angefangen, aber ich würde jetzt schon mal unseren Hörern versprechen wollen, dass wir da nochmal weitermachen. Das war jetzt meine erste Denkidee.
Ja, fänd ich sehr interessant. Gibt es denn trotzdem aus deiner Erfahrung so eine Entspannungsmöglichkeit, die du uns heute schon mal mitgeben könntest?
Okay. Also die Mutter aller Meditationsübungen, und das werden wir mit Sicherheit nochmal vertiefen, ist das Achten auf den eigenen Atem. Weil den gibt es immer, der ist immer da. Den schalten wir nicht ab oder an, sondern es atmet uns sozusagen. Und man kann tatsächlich nachweisen, dass allein eine 30-sekündige oder eine Minute Achten auf den eigenen Atem, wie sitze ich eigentlich gerade da, und dann entspanne ich mal meinen Schultergürtel und dann merke ich plötzlich, es gibt nicht nur die Umwelt um mich rum, sondern es gibt auch noch mich. Und man kann mit physiologischen Maßen tatsächlich zeigen, dass allein schon eine, auf YouTube gibt es einen Film, der heißt The One-Minute Meditation, dass schon diese ganz kurzen Achtsamkeitsepisoden sehr viel, also gemessen an der kurzen Zeit, schon relativ viel Entspannungsimpulse dem Körper setzen. Das würde ich aber gerne nochmal vertiefen.
Gerne.
Weil wir können auch hier in dem Podcast Meditationsübungen vorschlagen, wo man keinen 20-stündigen Kurs dazu machen muss, sondern es lässt sich tatsächlich über das Medium auch vermitteln. Man muss es nur machen.
Ja, ja.
Aber das könnten wir mal auf die Liste mit aufnehmen.
Ja, das nehmen wir mit auf, und vielleicht gibt es da auch noch andere Ideen, die greifen natürlich auch auf, gibt uns gerne Feedback dazu. Und ja, so eine einminütige Meditation, ich glaube, da hat jeder Zeit dafür, und dann atmen wir mal nach diesem Podcast durch.
Ja.
Vielleicht noch eine Frage, wäre das dann, also wenn man so einmal durchatmet, das würdest du dann mehrmals über den Tag verteilt machen, oder reicht das auch einfach schon zu sagen, oh, jetzt fühle ich mich gerade angespannt, gestresst, jetzt mache ich einmal ganz kurz die Augen zu und atme
also
durch.
Ich glaube, dass da schon ein Mehr ist besser gilt, und auch da würde es wieder sehr helfen, wenn man es ritualisiert. Also wir haben ja unseren Softwareentwicklern zu verdanken, dass das Hochfahren von Systemen ziemlich lang dauert. Das wären zum Beispiel so Meditationsübungen. Also ich schalte die Kiste an, setze mich hin, meistens bevor der Tag ja dann losgeht, und nutze die Zeit, bis das Ding hochgefahren ist, mich mal auf mich selber zu konzentrieren.
Ja.
Wie sitze ich da? Wie fühlt sich der Sitz an, auf dem ich sitze? Der Schultergürtel ist immer ein wichtiger Punkt. Also bin ich da angespannt, weil das ist so ein Reflex auf Stress, ist häufig der Schultergürtel. Deswegen spüren wir Stress ja oft im Nacken, Nackenschmerzen, Rückenschmerzen und so weiter. Und wenn man das ritualisiert, also vor der Kantine, beim Booten des Computers und so weiter, dann wäre das einfach auch nochmal eine sehr gut genutzte Zeit.
Ja, Super. Dann ändern wir da auch den Fokus, wenn das nächste Mal unser PC 3 Minuten hochfährt.
Ja, dann ärgern wir uns
nicht. Genau, wir ärgern uns nicht erst, ja. Sondern atmen einmal durch.
Und sagen, Gott sei Dank.
Gott sei Dank.
Was wäre das für Stress, wenn der gleich an wäre?
Genau. Genau. Das ist doch die Chance der Zuversicht.
Ganz
und,
genau.
Und ich danke dir für das heutige Gespräch über Stress. Jetzt hoffe ich, dass dieser Begriff nicht Stress auch bei den Zuhörern auslöst. Mhm. Aber vielleicht kann man sich da mehr auf die Frage fokussieren, was will ich mehr machen, wovon mehr? Finde ich sehr interessant. Glaube ich, sehr wertvoll. Und eher den Kompass statt der Uhr betrachten, so schön, wie du das gesagt hast. Und ich freue mich auf weitere Themen zu diesem
Prima.
Zu diesem Thema.
Danke.
Danke dir.